There is no wrong way. There's only the right way. Der Podcast für Autorinnen und solche, die es werden wollen. Mit Lisa Keskin und Monika Lexer.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 42 des The Right Way Podcasts. Und ja, unser Intro hat heute gelogen. Ich sitze nämlich nicht mit der Moni da, sondern mit der Birgit. Birgit Pallaser, eine meiner ersten Absolventinnen des damals noch nicht The Right Way Lehrgangs, sondern Ghostwriter Lehrgangs. Ja, Birgit, herzlich willkommen.
Ja, danke Lisa, dass du mich heute eingeladen hast. In einer anderen Funktion, nicht als Ausbildende sitzt du heute vor mir, sondern als Gesprächspartnerin. Da freue ich mich sehr drauf.
Wir sind ja schon lange auf Augenhöhe.
Ja.
Also, danke. War ja nicht unser Problem. Aber, liebe Birgit, du hast ja einige Spezialgebiete und unter anderem hast du auf Biografien und Memoiren spezialisiert, gell?
Ja, das ist eins meiner Steckenpferde, hast du vollkommen recht. Vor allem, weil das immer unglaubliche Herzensprojekte sind. Das weißt du wahrscheinlich auch, aber es entsteht zur Nähe, das ist so viel Beziehungsarbeit, wenn man Memoiren festhält, wenn man Biografien schreibt, wenn man einfach Lebensgeschichten, Lebenserinnerungen festhält. Und es ist so bereichernd, einen Einblick in ein Leben von anderen Menschen zu bekommen. Was mir besonders wichtig ist, jedes Leben ist einzigartig, jedes ist besonders erwähnenswert. Und es sind nicht nur die Leben von der High Society oder von den Stars, sondern jedes unserer Leben ist erwähnenswert und festhaltenswert.
Ja, da bin ich absolut deiner Meinung. Vor allem finde ich, dass man lernt sehr viel über Menschen und man lernt ja sehr viel Neues, wie man Dinge sehen kann.
Ja, weil man neue Einstellungen kennenlernt, auch in eine andere Wertewelt einsteigt.
Ja,
das gefällt mir absolut besonders gut. Ich kann meine persönliche Neugier stillen damit, weil mich andere Menschen, andere Lebensgeschichten total interessieren. Mhm. Und wenn ich da in die Tiefe gehe und nachfrage, ist es so schön, auch mitzubekommen, wie sich die Menschen öffnen und über Themen sprechen, die sie nach langen Jahren wieder mal gewillt sind, tatsächlich auszusprechen und wieder mal zu benennen. Das ist total bereichernd. Ich hoffe für beide Seiten. Zumindest war das bis jetzt auch immer das Feedback.
Ja, deswegen sollte man als Ghostwriter ja ein bisschen mehr sein, als nur, ich schreibe jetzt eine Geschichte. Wir sind in Wirklichkeit Mentaltrainerin, Psychologin und vieles andere in einer Person.
Ich hatte das letzte Mal bei einem Projekt, es war sehr spannend, da hat Enkelin und Großmutter viel zusammengearbeitet und das quasi initiiert. Und ich habe mit der Großmutter dann gesprochen und am Ende des Gesprächs sagte Enkelin, die Oma hat dir heute was erzählt, das hat sie uns noch nie erzählt. Also ja, weil ich Fragen stelle, andere Fragen stelle und weil sie vielleicht das Bedürfnis haben oder in mir eine andere Person sehen als die eigene Familie. Gehört er nicht dazu und öffnen sich mehr in den Gesprächen.
Ja, absolut. Aber sag, was ist deiner Ansicht nach, oder wie würdest du definieren den Unterschied zwischen Memoiren und Biografie? Nur, dass wir es einmal ausgesprochen haben.
Ja, ist ganz ein wichtiger Punkt. Das bespreche ich auch am Anfang immer, ob jemand Memoiren festhalten möchte oder seine Biografie schreiben möchte. Der wesentliche Unterschied ist, bei einer Biografie haben wir wirklich den ganzen zeitlichen Aspekt drinnen. Wir beginnen bei der Geburt bis zum heutigen Tag. Und das sollte sehr chronologisch aufgebaut sein. Das macht es aber besonders schwer, dieser Anspruch, etwas chronologisch aufzubauen. Deswegen eignen sich Memoiren viel, viel besser, weil ich die Erinnerungen heraushole und das in den Vordergrund stelle, was ich total wichtig finde, preiszugeben. Das ist schon auch mit zeitlich geordnet oder zusammengefasst, aber es ist weniger anspruchsvoll in der Vorbereitung, weil ich Lücken haben darf. In einer Biografie ist es mit Lücken schwierig. Und vielleicht weiß ich nicht mehr, was genau vor 30 bis 35 Jahren war. Da hat es vielleicht auch nichts Spannendes gegeben, was mir jetzt in Erinnerung bleibt. Und dann empfinden das Lesende vielleicht als Lücke.
Ich weiß, was du meinst.
Aber bei Memoiren kann ich es fokussieren, Themen zusammensuchen zum Beispiel.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, Themen. Das heißt, weil bei mir ist es so, ich baue meine Memoiren nicht unbedingt chronologisch auf, sondern wirklich in Themenblöcke.
Ja, zwar mache ich auch so.
Schon Kindheit, Eltern und das Ganze, aber dann halt, je nach Person, können Sie die Themenblöcke auch zeitlich überschneiden.
Wir haben ja so viel Spielraum, so wie du sagst, ich kann Zahlen, Daten, Fakten darstellen, wird einige interessieren. Das kann ich aber tabellenartig oder wie auch immer darstellen. Aber die Geschichten dazu sind das Interessante. Mhm. Ja, und ich kann sie gut verknüpfen. Ah, was war denn Ende 20. Jahrhundert bei dieser Person? Ja, was ist denn da passiert? Und dann suche ich mir die Geschichten dazu raus. Und jede Geschichte will nicht erzählt werden. Jede Geschichte soll auch nicht erzählt werden. Mhm. Und deswegen passt dieses thematische Zusammenfassen ideal.
Ja.
Und da können sich auch die halt ihre Memoiren erzählen, sehr oft wiederfinden.
Ja.
Ja, und da kann ich ja gut verknüpfen und es macht beiden wahrscheinlich auch mehr Spaß, sich thematisch zu vertiefen, als jetzt an Lebensstrang abzuarbeiten und ein Ereignis an das andere anzureihen. Ja.
Ist wahrscheinlich auch für die Leser und Leserinnen angenehmer, wenn das nicht so, wenn du dann jedes Schuljahr einzeln aufgelistet hast mit allen Lehrern, die vorkommen sind und so weiter, sondern es eher ums Emotionale geht.
Ja, naja, die Schulzeit kann ja auch mit einer Zeittafel abdecken.
Zum Beispiel.
Und wenn mich interessiert, ist die Person ins Gymnasium gegangen, hat die Person einen akademischen Abschluss oder ist sie 8 Jahre in die Volksschule gegangen, sehe ich das ja in der Zeittafel und dann schaue ich mir die Geschichten dazu an.
Ja.
Und das lässt sich gut verknüpfen. Ja.
Weil du jetzt gesagt hast, emotional. Bei mir kommt es immer wieder vor, dass Leute kommen, die hauen Geschichten raus, die müssen unbedingt ins Buch, um dann irgendwann drauf zu kommen, das wird jetzt druckt. Und wenn es druckt ist, dann kann es ja jeder lesen, dann lest aber auch die Person, die es betrifft. Das will ich eigentlich gar nicht. Kommt das bei dir auch öfter vor?
Ja, das kommt auch vor. Also manchmal glaube ich, dass wir auch die Aufgabe haben, eine Schutzfunktion einzunehmen. Ja. Sie davor zu schützen, dass sie alles preisgeben, beziehungsweise wir beschreiben ja Situationen oft auch so, wir müssen ja nicht alles hinschreiben, um trotzdem die Emotion darstellen zu können, um eine Idee zu geben, was denn passiert ist, ohne es tatsächlich hinzuschreiben. Mhm. Die lesenden Personen von Memoiren haben ja oft einen engen Bezug auch zu den Personen, die das schreiben. Und das ist schon eine heikle Situation, um auch alle zu schützen.
Ja.
Das kann ich entsprechend umschreiben, ich kann mit Metaphern arbeiten, ich kann eine Geschichte einbauen, die so oder so interpretiert werden kann. Mhm. Die betroffenen Personen werden es anders verstehen als eine außenstehende Person.
Ja.
Und ja, wir haben eine Schutzfunktion, wir müssen oft die Hand drauf halten und die Euphorie manchmal bremsen. Andererseits auch etwas herauszulocken, was die Geschichte spannend macht. Weil wenn ich nur an der Oberfläche herumkratze und das zeige und die Tiefe fehlt, die da ist, aber es halt eine Frage mehr braucht, um das aufzubrechen, um ganz einfach die Lesenden in den Bann zu ziehen.
Ja.
Und ein Rechtsthema schwingt da halt auch immer mit. Da müssen wir schon aufpassen.
Ja, absolut. Ja. Also wenn man zu sehr mit dem Finger zeigt und dann vielleicht einen Klarnamen verwendet, weil wenn ich schreibe, meine Tante hat und ich habe nur eine Tante, könnte es ein bisschen schwierig werden.
Genau. Ich mache halt auch die Auftraggeberinnen darauf aufmerksam, dass sie sich dann quasi rausstellen und angreifbar machen.
Mhm. Genau.
Und es wird immer über alles, was geschrieben wurde, geredet.
Ja.
Also es gibt kaum ein Buch oder eine Lebensgeschichte auch, wo es nicht jemanden gibt und sagen, das war ganz anders, das stimmt so nicht, ich habe das anders empfunden. Ja, aber wir halten das fest, was uns was erzählt wird. Mhm. Klarerweise hinterfragen wir das so. Aber es sind auch immer Erinnerungen. Es ist nahe an der Wahrheit, aber was tatsächlich die Wahrheit ist, weiß weder die erzählende Person noch genau, es war vielleicht vor 50 Jahren, und ich noch viel weniger. Wir vertrauen auch drauf, ich glaube, da geht es dir ähnlich, wir vertrauen auch drauf, dass unsere Auftraggeberinnen es ernst meinen, das, was sie uns erzählen, dass das auch der Wahrheit entspricht. aber einen vollständigen Anspruch, dass es 100% die Wahrheit ist, kann niemand haben. Ja. Es ist die Reflexion von heute auf Vergangenes. Und das muss halt mitgedacht werden.
Und es war damals schon die Wahrnehmung von jeder Person anders, weil genau. Das einfach ganz normal ist. Ich lasse es übrigens auch zu, wenn jemand sich in einem Buch bis zu einem gewissen Grad, ich will nicht sagen beweihräuchert, aber reinwascht, weil ich weiß, ich kann mir vorstellen, wie schwierig es ist, wenn du die komplette Wahrheit siehst. Die tut manchmal sehr weh. Mhm. Das heißt, also wenn es nur mehr eine Geschichte ist, dann ist es eine Geschichte. Wenn das jemand für sich privat braucht, dann passt das schon. Aber ich finde, man darf sich selbst teilweise auch mit liebevollen Augen sehen. Wäre allerdings schön, wenn man auch die anderen dann mit verständnisvollen und liebevollen Augen sieht.
Ja, auf alle Fälle. Und es darf auch jeder stolz sein auf sein Leben.
Ja.
Ja, und auch auf die Reflexion stolz sein und auch auf diese Bereitschaft, sich jetzt mit den Memoiren zu beschäftigen, stolz sein. Das ist ein wichtiger Teil in einem Leben. Ja. Dem einen ist es mehr wichtig, dem anderen weniger wichtig. Aber ja, genau das gilt es halt auch, dass wir das rausholen in die Öffentlichkeit tragen. Beziehungsweise Öffentlichkeit ist vielleicht zu viel. Viele schreiben ja ihre Memoiren tatsächlich für die Familie, oft nur für eine Handvoll von Personen. Es geht auch da nicht immer darum, dass das Buch im Buchhandel erhältlich ist, dass es veröffentlicht wird. Und da gelten vielleicht ein bisschen andere Regeln dann auch noch.
Ja.
Und darüber spreche ich aber am Beginn auch mit den Auftraggeberinnen. Ja. Wo soll denn die Reise hingehen? Was ist denn das Ziel? Was soll mit dem Buch erreicht werden? Was ist das Ziel? Wo soll das Buch stehen? Im Buchhandel? Oder ist das etwas, was an Enkel, Urenkel weitergegeben werden soll?
Und da gibt es ganz, ganz bezaubernde Zielformulierungen. Ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit gehabt einen Herrn, der seine Kinder relativ spät gezeugt hat. Also er ist jetzt über 60, die Kinder sind klar. Und der gemeint hat, ich möchte mal, dass meine Kinder wissen, wer ich war, wer ihr Papa war. Und da kommen mir gleich ein bisschen die Tränen, weil das einfach so süß war, wie er es gesagt hat.
Wie du sagst, es gibt immer Gänsehautmomente in dieser Zusammenarbeit. Und die Motivation, warum jemand seine Lebensgeschichte festhalten möchte, ist besonders wichtig. Ja. Das ist auch für mich wichtig zu wissen, an wen soll sich das Buch richten und vor allem, warum soll es geschrieben werden? Für die Person selbst, was ist der Antreiber? Ist es etwas, was verarbeitet werden soll? Es ist selten nur eine Aneinanderreihung von Erlebnissen, sondern steht ein Wunsch, ein innerer Antreiber dahinter. Und den will ich rausfinden, weil das macht die Qualität des Buches aus. Mhm. Wenn ich da nicht das Gefühl habe, ich kann das verstehen, warum das jemand macht oder es ist noch nicht klar, wird es auch für mich dann schwieriger, das Ergebnis liefern zu können.
Ja.
Weil das muss gut zusammenpassen. Das ist dann, wie man früher gesagt hat, Beziehungsarbeit. Und das entsteht und entwickelt sich.
Ja. Es gibt da Fälle, wo wirklich jemand sagt, ich möchte mir nur endlich den Groll aus dem Körper schreiben, damit ich das Buch nehmen kann. Entweder verbrenne es nachher oder ich stelle es ins Regal und es ist ein Teil meines Lebens, der abgeschlossen ist. Mhm. Und ich finde, es ist eine großartige Idee, sowas in einem Buch wirklich zu verarbeiten und zu sagen, okay, und das war es jetzt.
Ja, weil du sagst, den Groll abarbeiten, es gibt ja viele Tipps auch, wenn es einem schlecht geht, das niederzuschreiben, wenn man etwas aus dem Kopf haben möchte, sich Notizen zu machen. Das empfehle ich auch tatsächlich, weil das sind wertvolle Unterlagen, die wir dann für die Memoiren brauchen. Mhm. Ja, mit dem Material arbeiten wir dann. Es ist unmöglich, sich hinzusetzen und die ganze Vergangenheit zu erzählen, sondern wir suchen alles, was an Materialien da ist, ob es Spickzettel sind, ob es Einkaufszettel sind, ob es Rezepte sind, bis Tagebucheintragungen oder am Kalender Notizen sind oder auch Gegenstände. All das, was sie mit der Vergangenheit verbindet, nehmen wir es als Basis fürs Schreiben. Und um die Erinnerungen auch wieder aufzufrischen.
Die Leute, die nicht schreiben können, können übrigens sie auch selbst Sprachmemos machen. Weil es ist oft, wenn du in der Emotion bist, dass du gar nicht schreiben kannst, weil die Emotion so stark ist. Und ich finde, gerade in Sprachmemos hörst du dann aber auch und spürst du die Emotionen noch einmal.
Ja.
Also da kommt dann quasi nochmal eine Komponente dazu.
Auf alle Fälle erstens die Emotion, dann in welcher Situation sie sich gerade befinden, warum sie gerade jetzt der Sprachnachricht festhalten, weil sie vielleicht dem Nachbarn begegnet sind und es ist ihnen etwas eingefallen, was sie jetzt festhalten müssen. Es ist so nahe am Punkt dann immer. Ja, weil die Erinnerung in dem Moment, in dem sie aufkommt, auch schon festgehalten wird. Sprachmemos sind super und da schwingt ganz, ganz viel mit. Mhm. Das soll sich ja im Buch dann wiederfinden.
Jetzt hast du schon gesagt, ja, so Spickzettel sind eine feine Sache, also Dinge, jede Art von Erinnerungen. Gibt es noch irgendwelche Hilfsmittel, die man verwenden kann?
Ja, also ich würde mal sagen, sobald ich die ersten Gedanken habe, dass ich Memoiren von mir festhalten möchte, muss ich mal schauen, was es an Material schon da ist, schon gibt, ja, auf was ich zurückgreifen kann. Wenn ich überhaupt ein Mensch bin, der gerne aus dem Alltag Sachen festhält, da mache ich eh schon immer wieder Notizen. Die werde ich dann haben. Wie gesagt, ich habe Spickzettel, ich habe Notizen, ich habe Tagebücher, ich habe Fotomaterial. Ich empfehle auch wirklich, schreibt zu Fotos einen Hinweis drauf. Wir wissen dann oft nicht mehr, wer die Dame rechts außen war, in welchem Zusammenhang sie da dabei war. Ich verwende unterschiedliche Fragen. Ich habe so ein tolles Kartenset, wo ich Fragen stelle, die nicht so üblich sind. Mhm. Also wo es viel um Beweggründe geht. Die Frage, warum haben Sie den Namen für ihre Tochter ausgewählt, ja, welche Geschichte steckt da dahinter, was war das freudigste Ereignis mit Mitte 20, ja, wo ist die Emotion dahinter, wie ist es zu der oder der Entscheidung gekommen, das heißt, ich habe Fragen zu unterschiedlichen Ähren in einem Leben, sprich Jugend, Kindheit beispielsweise, das mittlere Leben, wenn es um Familienaufbau oft geht, berufliche Karriere, Entwicklungen in alle Richtungen, bis hin gesetzteres Alter, wo es schon mehr um den Rückblick geht. Und da stelle ich unterschiedliche Fragen. Mhm. Und damit komme ich einfach in die Tiefe. Weil die meisten sagen, naja, was gibt es da schon zu erzählen, A, B, C. Aber diese anders gestellten Fragen machen es einfach spannend.
Ja, da kommt natürlich nochmal viel mehr raus.
Ja.
Logisch, ja. Weil je detaillierter du fragen kannst, desto besser werden die Antworten.
Ja. Und vor allem eben, ich bin ja auch Ethnologin und habe gelernt in meinem Studium, nachdem wir die Alltage der Menschen beforschen, auch Alltagsgewohnheiten abzufragen. Mhm. Und Rituale auch abzufragen. Und sowas findet sich auch in jeder Familie wieder. Kann fragen, welche Gerüche mit Weihnachten verbunden werden oder Geburtstagsfeiern. Ja, was war da immer das Besondere? Und es gibt in jeder Familie diese Besonderheiten, wie etwas gefeiert wurde beispielsweise oder wie Morgenrituale waren oder welche Erlebnisse sie auf Reisen hatten. Mhm. Also da gibt es so viele detailreiche Geschichten und da frage ich nach. Und ich stelle auch Fragen, die sich sonst aus der Familie niemand getraut zu fragen, weil es zu persönlich ist, weil sie involviert sind in
ja,
die Geschichte.
Weil sie involviert sind und weil sie aber auch wissen, sie müssen mit den Menschen dann den Rest des Lebens oder sollten oder möchten mit den Menschen den Rest des Lebens auskommen.
Ja.
Und wenn du sie aber fragst, als quasi Außenstehende, wenn auch Involvierte, du bist nach dem Buchprojekt draußen. Das heißt, auch wenn der dann besser ist, auf die kannst du ja wurscht sein. Es wird niemand
Nein.
besser. Aber
abgesehen davon, es würde mir auch nicht wurscht sein.
Ich weiß, aber du weißt, was ich meine. Es ist nicht diese Nähe da.
Genau, genau. Aber ich brauche das ganze Material, weil wenn ich die Fülle an Material habe, können wir dann sichten und ordnen, was tatsächlich ins Buch kommt.
Ja.
Auch wenn das Material da ist, wir es aber nicht im Buch verarbeiten, schwingt das ja mit. Ich brauche zum Schreiben das Gesamtbild.
Ja.
Und wir entscheiden dann gemeinsam, was kommt tatsächlich ins Buch, wie formulieren wir das aus. Ist ja total wichtig, in welchem Stil das Buch geschrieben werden soll.
Natürlich.
Gerade bei Memoiren ist es humorvoll, ist es immer mit einem kritischen Gedanken. Was soll sich denn so durchziehen? Welches Lebensmotto wollen wir platzieren. Und das muss dann aber durchs ganze Buch spürbar sein.
Ja, absolut.
Welche Wertewelt trägt diese Person? Ja, und das sieht man dann auch, wenn man das liest, dass sie am Ende sagt, ah, ich verstehe jetzt die Tante besser, weil sie, warum sie diese Wertewelt hat, das zeigt sich an ihrem Verhalten, ist aber geprägt durch ihre Kindheit, durch ihre Erlebnisse, die sie hatte.
Ja, absolut, ja. Und um auf das andere nochmal zurückzukommen, es gibt ja Wespennester.
Ja.
Jetzt die Verwandten, für die sind die Wespennester immer gefüllt. Mhm. Du als Ghostwriter, wenn du in eine Seite stichst, kann sein, dass viele Wespennester erwischt, die eigentlich eh schon lang ausgestorben sind, wo du eben die Fragen stellen kannst, weil du gar nicht weißt, dass an sie ist.
Ja, und das stimmt, ja. Weil ich sehe es ja nur von außen.
Ja, und dadurch aber auch natürlich einen neutraleren Blick drauf hast.
Und ich gehe in diese Frage mit einem anderen Mindset. Ja, bei mir schwingt ja nichts mit.
Ja, du hast keine Agenda dahinter.
Ja, ich habe die Neugier, da mehr zu wissen, aber ich habe keinen Anteil an dieser Geschichte, die da passiert ist.
Ja.
Das heißt, wie du gesagt hast, ich bin die neutrale Person, ich stelle mutige Fragen. Die Antworten obliegen sowieso der Person, aber ich spüre dann schon auch, macht es da jetzt Sinn, tiefer zu gehen oder später nochmal auf das Thema zurückzukommen. Weil manchmal braucht es ein bisschen Zeit, zweimal drüber schlafen und dann ist die Person auch bereit, da will ich jetzt drüber reden.
Und wenn es wirklich nicht sein soll, dann den Hund einfach schlafen zu lassen.
Ja, und auch das habe ich von meinem Studium mitgenommen. Wir haben uns auch da viel mit historischen Quellen beschäftigt. Dass das nicht ausgesprochen wird, ist dennoch da. Mhm. Es gibt, und das finde ich, ist es total wichtig, auch hinzuschauen, worüber wurde nicht gesprochen. Oder es braucht halt einfach noch Zeit, um darüber reden zu können. Und wenn es jetzt nicht der richtige Moment ist, dann soll es auch so sein. Ich bin auch wertfrei. Ja, ich verurteile niemanden, weil er nicht über Gewaltszene spricht.
Ja.
Ja, das, und wenn eine Person dabei ist, die dann sich öffnet und darüber reden möchte, dann müssen wir noch abwägen, ob das Platz im Buch hat oder nicht. Oder wir umschreiben es so, dass das Vorstellungsvermögen der Lesenden das abdeckt. Und eben nicht jedes Einzelne beschrieben werden muss. Weil es geht schon darum, wie früher schon gesagt habe, den Schutz zu bieten für alle.
Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich habe schon so Erfahrungen gemacht, dass eben gerade wenn das jemand ist, der nicht 80 oder 85 ist und die Biografie oder Memoiren schreiben möchte, dass dann, Beispiel, ganz konkreter Kunde von mir, der Wolli, ich darf ihn nennen, der mich dann 2 Jahre lang so regelmäßig angerufen und gesagt, Lisa, wir können noch nicht abschließen, es ist gerade wieder was passiert, es muss noch ins Birkel. Und es hat sich halt dann ein bisschen Zeit, es war eine sehr lustige Geschichte, wir haben dann ganz viel wieder rausgenommen, weil es eigentlich eh nicht wichtig war. Es ist unterm Strich was sehr, sehr Cooles rausgekommen. Aber das passiert halt immer wieder, dass dann jemand sagt, mein Gott, nein, jetzt habe ich auf die Ursprungstante vergessen oder Jesus, nein und hin und her.
Also auf Personen, die mich durchs ganze Leben begleiten, werde ich wahrscheinlich nicht vergessen. Ja, die haben ja einen wichtigen Stellenwert für mich. Ja, es könnte dann jemand noch sein und dann schaue ich schon, wie wir es noch einbauen können. Oft ist es mit echt einem kurzen Absatz abgetan, weil ich will schon die Memoirenschreiber sozusagen, die Person auch, der das gute Gefühl geben, dass alle Platz finden.
Ja. Ja.
Und wenn es nur mit einem Bildmaterial ist und mit einem Zweizeiler dazu, weil das deren Gewissen beruhigt.
Ja.
Und die Person würde ja nicht kommen und sagen, wow, wir brauchen die Urstrumpftante jetzt noch in dem Buch. Da gibt es eine Verbindung, die vielleicht nicht angesprochen wird, aber vielleicht ist dann meine Mutter beleidigt. Viel weniger die Urstrumpftante, weil ja, aber vielleicht ist meine Mutter oder mein Vater oder mein Bruder oder jemand mir nahestehender beleidigt, wenn ich die andere Person nicht anführe. Und das gilt es dann halt auch rauszufinden und zu schauen, wie viel Raum geben wir dann der Geschichte noch oder können wir sie als Nebenschauplatz sozusagen ergänzen bei einer anderen Geschichte. Ich finde es wichtig, es ernst zu nehmen und dann abzuwägen, ist es hilfreich für die Geschichte, für die Memoiren und in welchem Ausmaß.
Ja, blöd ist halt dann, und das habe ich schon relativ oft erlebt, wenn das Ding dann fertig ist und fertig gesetzt ist und quasi schon fast in Druck geht, dass dann die Golden Fears kommen. Also mir hat einmal ein Autor wirklich die druckfertigen PDFs vom Verlag zurückgezogen, weil er braucht nur ein Kapitel über, fragen wir nicht, seinen Onkel. Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Ich konnte damals noch nicht ganz so gut damit umgehen. Könnte ich heute auch nicht, ganz ehrlich gesagt, weil da ist noch immer, bin noch immer ich die Ansprechperson. Aber es ist halt so, dass wenn man dann drauf kommt, dass das Ganze rausgeht und dass die anderen das lesen können, das nochmal ein Schritt ist, weil man kann es erst leicht auf die Kacke hauen, sage ich jetzt einmal sehr flapsig und sagen, nein, es ist mir wurscht, ob mein Bruder das liest, der war halt einfach ein Koffer. Und da gilt es aber meiner Meinung nach auch ein bisschen zu vermitteln und zu sagen, du, vielleicht hat dein Bruder das einfach anders gesehen. Und ich habe auch gesehen, da kommt dann sehr oft die Erkenntnis, oh hoppla, ja, eigentlich habe ich auch meinen Anteil dran. Mhm. Wo wir nie sagen würde, erst schau doch mal an, was du gemacht hast, du. Sondern dass man einfach fragt, Fragen stellt und dann entweder es kommt die Erkenntnis oder halt nicht, aber es halt wirklich schauen, es so zu schreiben, dass das dem anderen jetzt nicht das Buch im Kopf gehabt hat.
Und da kommt es dann wieder ganz an den Anfang zurück. Was ist denn das Ziel von dem Buch? Warum willst du das denn schreiben? Warum willst du deine Memoiren schreiben? Und da beginnen wir ja mit einem Konzept. Das heißt, je früher wir beginnen, mit dem Konzept zu arbeiten und da die Struktur zu erarbeiten, umso weniger passiert es, dass am Ende noch das eine oder andere dazukommt. Mhm. Dann bin ich während dem Prozess schon flexibler oder kann mich an das halten. Passiert auch, ja, es kommt dann auch noch. Ich habe jetzt ein Foto noch gefunden und die gehört jetzt noch hinein. Da muss man eine gute Beziehung zum Grafiker oder zur Grafikerin haben.
Die Robi meistens, ja. Die ist ja noch.
Genau. Geht sich dann noch eine Seite aus, also bevor es in den Druck geht. Was bei einem Projekt wird dann natürlich auch die Angst, habe ich alle berücksichtigt, sind alle dabei, habe ich niemanden vergessen, ein schönes Schlussstatement abzugeben, das einzufangen auch noch, im letzten Kapitel dann auch noch zu zeigen, dass der die Memoiren schreibt, auch nur ein Mensch ist und das jetzt der Zeitpunkt ist, das so abzuschließen, wissentlich, dass man nicht die ganze Welt einfangen kann.
Ja.
Ich habe das bei einem Projekt schön mit Bildmaterial noch unterstrichen, also gezeigt, wie so ein Arbeitsplatz ausschaut, wenn man sich mit dem Memoiren beschäftigt und dass es nie fertig ist. Mhm. Aber man halt diesen sagt so, und jetzt bist du her und das ist es jetzt.
Mhm. Apropos, das ist es jetzt. Wir haben jetzt ja schon eine sehr lange Folge. Wir machen jetzt ein Schlussstatement.
Sehr gut.
Sondern, Rebecca, du weißt zu viel über das Thema. Solltest du nicht einen Workshop dazu halten?
Ja, ich halte einen Workshop, sprich das an. Ja, ich habe einen Workshop konzipiert dazu. Da geht es genau darum, dass ich Menschen bei der Idee abhole. Ich will die Familiengeschichte festhalten, ich will Erinnerungen festhalten. Das heißt, ich habe einen Workshop konzipiert, wo es darum geht, welches Material gibt es, wie erstelle ich ein Konzept, was sind meine Antreiber für das Buch, wie soll es geschrieben werden, was kann ich selbst alles machen, was brauche ich noch an Material, wie sortiere und sammle ich das noch, vervollständige es, um dann erste Schritte setzen zu können.
Und jetzt kommen wir aber zum wichtigen Punkt. Wie heißt denn der Workshop und der Name?
Der heißt Familiengeschichte festhalten mit Struktur statt Chaos.
Klingt super. Und wo findet man denn?
Den findest du bei mir auf meiner Website, in meinen Social Media, LinkedIn, Instagram findet man Birgit Ballaser Ghostwriting. Und diese Geschichten gehen halt in beide Richtungen. Manche befähige ich damit, selbst zu schreiben, und andere begleite ich und bei den nächsten schreibt dann eben ich. Das ist halt die Bandbreite, die ich anbiete.
Das klingt doch super.
Ja.
Hey Birgit, das war großartig.
Danke.
Vielen Dank.
Du hast so spannende Fragen gestellt.
Du hast spannende Antworten gegeben.
Danke.
So, meine Lieben, die da jetzt dazuhören, die da noch da sind, also ich bin mir sicher, seid ihr alle noch da. Wer seine Memoiren schreiben möchte, ist bei der Birgit bestens aufgehoben. Und ansonsten einfach wissen, dranbleiben, weiterschreiben und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, liebe Birgit.
Danke für die Einladung nochmal. Alles Gute bei den Memoiren in der Welt da draußen.
Tschüss.
Baba.